Leute, ich kann euch ja verstehen. Da kommt ihr ja hin, nichts ahnend, und dann geht sie hier im Mikrofon durch die Reihen und fordert heraus. Ich kann euch dabei verstehen, ihr kommt hier hin und freut euch auf die Lisa und dann diese Enttäuschung. Ja. Ich habe mir gedacht, dieser Text, der letzte Woche von Edgar betrachtet worden ist, der hätte heute Morgen viel besser gepasst, nicht wahr? Da erwacht Jakob und merkt, dass ihm jemand ganz anders untergeschoben worden ist. Ne? Tja, aber damit setzen wir uns heute Morgen mal nicht auseinander. Die Gabi hat uns schon mit reingenommen in unser Thema von heute Morgen, in die Elternrolle, die wir heute Morgen betrachten wollen. Ja, und Edgar hat das letzte Woche schon mehrfach so betont, das, was der Jakob so lebt und seine Geschichte, die hat so überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir heute leben. Seine Elternschaft betrifft ja nicht nur eine ganze Reihe von Kindern, sondern auch eine ganze Reihe von Frauen. Und deswegen habe ich mir gedacht, heute Morgen ist das vielleicht mal ganz sinnvoll, so ein Stück weit nur auf seine Elternrolle, also seine Teilrolle zu gucken und aus seiner Perspektive die Sache mal zu beleuchten, was Elternrolle oder Vaterrolle bedeutet bei ihm. Und jetzt brauchen wir mal eben die erste Folie. Nicht irgendwie machbar ist. Ach, die ist schon da. Super, danke. Damit wir, ich weiß nicht, ob ihr das alle so vor Augen hattet, einfach mal verstehen, wer wann von welcher Mutter abstammt, habe ich mir mal die Mühe gemacht, das in so einem Diagramm aufzuzeigen. Ihr seht alle, es geht um Jakobs Elternrolle, aber dann haben wir da die vier Frauen, die Lea, die ihm untergeschoben worden ist, die ungeliebte Frau. Dann habe ich daneben mal die Silpa, ihre Dienerin, gestellt, Rahel, die geliebte Frau, und Bilha, die Dienerin der Rahel. Ich denke mir, der Jakob hatte einen Traum von Familie. Und der ist natürlich mit der Hochzeitsnacht durch seinen Schwiegervater extrem gestört oder sogar zerstört worden. Er hatte eigentlich vor, mit Rahel, der geliebten Frau, eine Familie zu gründen. Und jetzt muss er sich notgedrungen auf eine völlig neue familiäre Situation einstellen, muss zur Kenntnis nehmen, dass Rahel ihm zunächst mal keine Kinder gebären kann, weil sie, so heißt es in der Bibel, unfruchtbar war. Zunächst. Er hat ja zwei Frauen. Deswegen kann er ganz legal auch mit seiner ungeliebten Frau schlafen und Kinder zeugen. Aus dieser Beziehung entstehen vier Jungens. Der Ruben, der Simeon, der Levi und der Juda. Und dann heißt es so in der Bibel, und dann verschloss der Herr ihr Mutterleib. Also irgendwie so etwas wie eine schöpferische Pause. Mit Lea kommt Jakob nicht weiter. Und dann kommt die Rahel auf die Idee, ich möchte gerne aufholen. Ich möchte gerne auf einer anderen Art und Weise eine Mutterschaft leben können als die geliebte Frau. Und sie sieht als einzige Möglichkeit die Leihmutterschaft ihrer Dienerin. Und bittet ihren Mann auch, die Bilha zu heiraten, zu ehelichen, zu ihr einzugehen. Ja, und mit ihr zeugt er dann zwei Kinder, Dan und Naphtali. Und wenn man die Bibel an der Stelle mal wirklich intensiv betrachtet und liest, dann merkt man, wie zwischen Rahel und Lea ein unglaublicher Kampf um die Gunst Jakobs ausgebrochen ist. Es geht darum, Lea sagt jedes Mal, wenn ein Kind geboren worden ist, jetzt wird er mich doch endlich mal beachten. Jetzt wird er, der Jakob, doch endlich mal einsehen, dass ich die richtige Frau für ihn bin. Jetzt wird nach dem dritten Kind Jakob doch endlich mal mich anfangen zu lieben und zu achten. Und nach dem vierten Kind ist es ihr schon fast egal, wie Jakob über sie denkt. Aber als dann die Bilha, die beiden Kinder, die ja eigentlich, ich sag mal so rein theoretisch jedenfalls, der Rahel zugesprochen werden sollten, gebiert, da bricht bei ihr doch wieder so was wie absolute Konkurrenz aus und sie möchte ihren Jakob wieder für sich zurückgewinnen. Kommt dann, weil sie feststellt, ich kann momentan keine Kinder bekommen, auf die Idee, genauso zu verfahren wie Rahel, ihre Konkurrentin. Und gibt ihrem Ehemann noch eine Frau an die Seite, nämlich ihre eigene Dienerin, und hofft, dass Jakob mit ihr weitere Kinder, ich sag mal, in ihre Teilfamilie hinein zeugt und bekommt. Und tatsächlich, es funktioniert, Silpa gebiert ihm Gad und Asser. Während der ganzen Zeit muss Rahel unglaublich gelitten haben. Und wir merken, dass die beiden, Rahel und Lea, in ihrem Kampf untereinander sogar den Jakob ein kleines bisschen missbrauchen, indem sie ihn von einer zur anderen schicken und ihn so zur Gespielin machen, ihrer eigenen Wünsche, ihrer eigenen Gedanken, ihrer eigenen Ideen. Jakob ein Getriebener in seiner Elternrolle. Irgendwann klappt es mit Lea und ihm dann auch wieder und sie gebiert ihm zwei weitere Söhne und dann zum Schluss auch noch eine Tochter, Issachar, Sebulon und die Tochter Dina. 11 Kinder, 10 Jungs, ist schon eine unüberschaubare Menge. Und die Sache mit der anti-autoritären Erziehung ist mit Sicherheit das einfachere Modell, als sich jedem einzelnen Kind wirklich zuzuwenden. Aber damit ist der Regen noch nicht abgeschlossen. Guck mal, die Mama sitzt da hinten. Okay. Damit ist der Regen noch nicht abgeschlossen, sondern irgendwann klappt das auch mit seiner geliebten Frau Rahel. Und auch sie schenkt ihm zwei Kinder. Sie schenkt ihm zwei Kinder in Abstand von 10 Jahren, den Josef und den Benjamin. Und bei oder kurz nach der Geburt des Benjamin stirbt sie, weil die Last dieser Geburt einfach zu groß ist. Ja, in dieser Hinsicht wird jetzt Jakob auch noch alleinerziehend, obwohl er natürlich 3 andere Frauen hat. Aber wir müssen uns mal angucken, wie Jakob mit seinen Kindern umgeht, wie er seine Elternrolle lebt. Und ich denke mir, wir müssen uns nicht nur dieses Kapitel oder die paar Verse aus dem Kapitel, was wir für heute vorgeschlagen bekommen haben, angucken, um darüber einen Überblick zu bekommen, sondern ich möchte mal so ein Stück weit auch vorher ansetzen, Kapitel 34. Da ist davon die Rede, dass die Tochter Dina von einem Fürstensohn vergewaltigt wird. Papa, Jakob, kommt in eine völlig neue Situation. Wie reagiert er? Wortwörtlich steht da, Jakob hört davon und schweigt. Hätte ja mal zu Hause bleiben können. Eben passiert. Oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie er denkt. Jedenfalls, er ergreift überhaupt keine Initiative. Aber seine Jungs, die fühlen sich extrem gekränkt. Extrem gekränkt, ihr kennt das aus dem orientalischen Raum, Blutschande. Da muss gehandelt werden. Da gibt es Sippenhaft, sozusagen, da gibt es Rache. Und genauso verfahren die Söhne. Die gehen hin und sagen, okay, wir könnten uns gegebenenfalls damit einverstanden erklären, wenn dieser Fürstensohn unsere Schwester als Ehemann nimmt. Man muss dabei wissen, sie gaukeln etwas vor, haben ganz andere Pläne. Da kommen wir aber jetzt drauf. Sie sagen den Männern, lasst euch beschneiden und dann können wir über alles reden. Die Männer willigen ein, auch mit Hintergedanken, ist total witzig, die Geschichte mal zu lesen, und lassen sich beschneiden. Und das tut weh und es entzündet sich. Und dann heißt es da, dass der Simeon und der Levi am dritten Tag nach dieser Verwundung ihre Schwerter nehmen, in diese Stadt gehen und alles Männliche erschlagen. Alles. Ist schon heftig. Also nicht nur den, der vergewaltigt hat, nicht nur den Papa dieses Vergewaltigers, sondern alle. Alle Männer dieser Stadt dort. Ja, und dann kommen die anderen Jungs dazu und sagen, ach, all das andere, was wir jetzt hier in der Stadt vorfänden, das könnten wir doch alles einverleiben. Sie plündern die gesamte Stadt. Die gesamte Stadt. Die machen eine Geisterstadt daraus. Nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist, selbst die Frauen und Kinder. Und ihr gesamter Viehbestand wird einverleibt. Alles. Jakobs Elternrolle. Er schweigt. Andere handeln. Und zum Schluss erklärt er dann, liebe Söhne, das, was ihr da gemacht habt, das bringt mich jetzt echt in die Zwickmühle. Ich merke, wie ihr meinen guten Ruf schädigt hier, in dem, was ihr da gemacht habt. Nachher kommen die jetzt alle, verbünden sich und greifen mich an. Aber gut, damit endet diese Episode der Jakobschen Elternrolle. Ein Kapitel weiter. Für kurze Zeit lässt sich die Sippe nieder und dann schläft Ruben mit Bilha. Der älteste Sohn nimmt sich die Magd von Rahel. Die Elternrolle Jakobs, was macht Jakob? In der Bibel steht, Jakob hört davon und Jakob hatte 12 Söhne. Jakob schweigt. Jakob lässt das über sich ergehen. Dieser Schlingel. Ganz der Vater. Nee. Entschuldigung. Wieder nix. Keine Reaktion. Wer ist denn dieser Jakob zu diesem Zeitpunkt? Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir uns das mal betrachten, um jetzt, wenn wir demnächst in unser Kapitel einsteigen, ihn zu verstehen und genauer hinzugucken, was läuft denn da ab? Okay, wir haben schon festgestellt, dieser Jakob lebt polygam. Er hat mehrere Frauen, 4 Stück an der Zahl. Er ist ein Spielball der Eifersüchteleien dieser Frauen untereinander. Was er auch ist, er ist eigentlich ein super reicher Typ in seiner Gegend. Könnt ihr euch vorstellen, der ist aus Haran weggezogen vom Laban, seinem Onkel, und hatte unvorstellbare Herden, die er mit sich geführt hat. Tausende von Viechern, die er da mitgenommen hat, für die er seine Jungs ganz gut gebrauchen konnte, die zu hüten. Und er brauchte sie, weil er so viel hatte. Und dann haben wir gerade gehört, auch das ganze Viehzeug aus der Stadt, in der die Jungs gewütet haben, ist ja jetzt mit dazugekommen. Eine ganze Stadt, da sind nicht nur 3 oder 4 Schafe, 5 oder 6 Kamele, sondern ihr könnt euch vorstellen, dass ja jeder von diesen Menschen eine ganze Reihe von Vieh hatte. Kamelen, Ochsen, Schafe, Esel, die sind namentlich oder wesensmäßig genannt. Alles hat er zu verwalten. Über alles ist er das Oberhaupt, der Aufsichtsratsvorsitzende einer Riesensippe, hat die Kinder und die Frauen ja jetzt auch noch am Bein mit zu versorgen, die aus der Stadt entführt worden sind und ihm letztendlich in die Sippe einverleibt worden sind. Also der Mann hatte schon ganz schön was zu tun. Überdies müssen wir uns ja auch erinnern, durch den Kampf mit Gott ist er schwerbehindert geworden. Ne? Er ist echt körperbehindert, weil er hinken muss. Er kann Wege nicht mehr so gut und so schnell zu Fuß hinter sich bringen, sondern er ist darauf angewiesen, dass andere Menschen für ihn tatsächlich die weiten Wege oder die schnell zurückzulegenden Wege tatsächlich übernehmen. Und dann werden wir gleich sehen, in welche Rolle Josef gerät. Ja, er ist kinderreich. Kinderreich auf eine ganz besondere Art und Weise. 13 Kinder nennt er sein eigen. Jetzt stellt sich die Frage, schweigt er, so wie ich es gerade uns deutlich gemacht habe, weil er völlig überfordert ist? Hat er den Überblick verloren? Ist er nicht mehr Herr der Lage, nicht mehr wirklich der Erzvater, sondern ein Getriebener der Situation, einer, der im Prinzip ein Burnout lebt? Keine Ahnung. Jedenfalls, um ihn zu verstehen und vielleicht auch ein bisschen Verständnis für Jakob zu entwickeln, habe ich die Geschichten einfach mal euch vor Augen gehalten. Aber jetzt springen wir mal in unser Kapitel rein, Kapitel 37 von Vers 1 bis 11. Und der Bibeltext, den könnt ihr mitlesen, ich lese ihn uns mal vor. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war. Mit den Söhnen Bilhas und mit den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters. Und Josef überbrachte seinem Vater die üble Nachrede über sie. Und Israel, das ist Jakob, liebte Josef mehr als all seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsum auf und beugten sich vor meiner Garbe nieder. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Der Zweitjüngste, wohlgemerkt. Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Rede. Und er hatte noch einen anderen Traum, auch den erzählte er seinen Brüdern und sagte, siehe, noch einen anderen Traum hatte ich und siehe, die Sonne, der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater. Müssen wir wissen, dieses Schalten und Walten oder wie auch immer, das war nichts Leises, sondern der hat den angebrüllt, hat den angeschnauzt und hat gesagt, lieber Kerl, was ist denn das für ein Traum, den du da gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater bewahrte das Wort. Ja, da hat der Vater ganz schön in Fettnäpfchen getreten, nicht wahr? Zu dem Zeitpunkt war Josef 17, sagt uns der Text deutlich. Sein kleiner leiblicher Bruder Benjamin war gerade mal 7 Jahre alt. Der hat noch im Sandkasten mit einem Förmchen gespielt. Der war noch nicht in der Lage, irgendeine Rolle innerhalb dieses Familiengefüges zu übernehmen. Aber mit der Begründung, dass dieser Josef der Sohn des Alters oder seines Alters war, macht er ihn zu seinem Lieblingssohn. Hebt ihn heraus aus der Schar der anderen Brüder und die fangen ihn absolut an zu hassen. Und sein Vater gießt dann noch mehr Öl ins Feuer, indem er ihm diesen bunten Leibrock macht. Müsst ihr euch dieses Bild einmal vor Augen halten, da kommen die anderen Jungs im dreckigen Overall nach Hause von den Herden und finden ihren geschniegelten und gestriegelten Bruder in festlichen Kleidern vor. Ich kann mir vorstellen, dass ich das auch nicht wirklich lustig gefunden hätte, wenn man das mit mir gemacht hätte. Sie fangen noch mehr an, ihn zu hassen. Und dann gießt Papa noch mal Öl ins Feuer, indem er diesen Josef auch noch so ein Stück weit wie ein Spitzel einsetzt. Ihn missbraucht als den, der ihm Informationen zuspielt. Das kommt im zweiten Teil unseres 37. Kapitels noch mal deutlicher zum Vorschein. Als Spion missbraucht, um zu hören, was die anderen so reden. Josef überbrachte seinem Vater die üble Nachrede über sie. Kann auch übersetzt werden, dass er das üble Nachreden der Brüder über ihren Papa, dem Vater, petzt. Und diese Petzerrolle ist eine ganz, ganz beliebte Rolle innerhalb der Familie, das wisst ihr alle selbst. Der Hass schlägt ihm sprichwörtlich entgegen. Sie grüßen ihn nicht mal mehr. Wenn er ihnen entgegenkommt, ich will nicht sagen, wechseln sie die Straßenseite, aber da ist kein freundliches Wort mehr möglich. Kein wirkliches Verbrüdern, kein wirklich versöhnlicher Gedanke mehr, den man Josef gegenüber aufbringen würde. Wisst ihr, was an dieser Geschichte, an diesen wenigen Worten noch auffällt? Da heißt es in unserem ersten betrachteten Vers, dies ist die Geschichte Jakobs. Doppelpunkt, Josef. 11 Mal vorher wird genau diese Redewendung von anderen Menschen gebraucht. Dies ist die Geschichte von XY. Und wenn du nur ein Kapitel zurück ins 36. blättert, dann seht ihr da, und dies ist die Geschichte Esaus, das ist Edom. Esom heiratete, XY heiratete die und die und die und die, und dann kommt ein ganzes Kapitel lang, wer alles von Esau abstand, welche Funktion sie in der damaligen Geschichte hatten, da sind Fürsten und Könige und was nicht alles bei gewesen. Und jetzt kommt so eine ganz andere Anzeige hier. Dies ist die Geschichte Jakobs, und jetzt würde man eigentlich aus den vorhergehenden Beispielen erwarten, dass jetzt so etwas kommt wie, ja, Geschichte Jakobs, seine Familiengeschichte, seine Vaterrolle, seine Elternrolle. Aber hier steht ein Name, Josef. Und auf diesen Menschen, auf diesen Josef, fällt jetzt, ab jetzt, schlaglichtartig der Blick eines ganz langen Abschnitts in der Bibel, die sich nur um diesen einen Menschen dreht. Länger als über jeden anderen Menschen vorher im ersten Buch Mose. Josef wird zum Zentrum der Geschichte. Je nach Bibelübersetzung taucht sein Name im 37. Kapitel zwischen 12 und 15 Mal auf. Dagegen ist von den Brüdern gar nicht mal namentlich die Rede, sondern sie werden nur wie so eine graue Masse behandelt. Da ist jetzt die Rede von den Söhnen Bilhas und von Silpa. Hinterher in der weiteren Geschichte sind die anderen Brüder, aber immer nur als so ein Konglomerat aus Menschen angesprochen, während dem Josef hier in diesem Kapitel als einziger wirklich namentlich genannt wird. Josef. Aber was mir in diesem Kapitel auch auffällt und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wo bitteschön ist denn hier Gott? Wo bitteschön ist hier Gott? Und tritt in Erscheinung in diesem Kuddelmuddel einer Familiengeschichte, indem er jemandem sagt, gebiete Einhalt, oder wo er Josef sagt, spiel dich nicht so auf. Und ich habe gelesen, dass das so eine Erzählart von Mose, der ja der Geschichtsschreiber ist, der so augenzwinkernd daneben steht und seine Leser genau zu dieser Frage provozieren will. Wo ist denn Gott? Die Antwort gibt Mose in seiner Erzählung so ganz zum Schluss, indem er in so einem Review, in einem Rückblick einfach nochmal sagt, zusammenfassend aus dem Munde des Josef selbst: Ihr gedachtet es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Die ganze Geschichte dieses Josefs, die sich an der Stelle hier eröffnet und herauskristallisiert aus der Elternschaft des Jakobs, ist eine Geschichte, die Gott schreibt. Und bei all dem, was wir uns heute Morgen gesagt haben, mit unseren Erziehungsmethoden und mit unseren Erziehungserfahrungen, wo ist da Gott? Die Frage könnten wir uns ja echt mal stellen. Wo ist da Gott? Warum hat er dies oder das zugelassen, was mir meine Eltern angetan haben? Warum zeigt mir Gott nicht, du sagtest, Elternsein ist schwer, wie das geht, warum brauche ich Zeitschriften oder warum brauche ich Anleitungen, Ausbildung, Hilfestellungen aus was weiß ich welcher Richtung alles, um Kinder richtig erziehen zu können, wo ist Gott? Und da gibt uns dieser Josef die Antwort und die macht mir sehr, sehr viel Mut. Unser Gott ist letztendlich derjenige, der diese Familiengeschichte des Jakobs und die Familiengeschichte Josefs schreibt, der die Fäden in der Hand hält, der derjenige ist, der gute, barmherzige Gedanken mit allen hat, der diese Geschichte so barmherzig lenkt, dass dieser Josef zum Retter für ein ganzes Volk wird. Und das über eine Art und Weise tut, die manchmal Menschen unverständlich ist. Ich glaube, so können wir selbst Frieden finden. Frieden finden über unsere eigenen Erziehungserlebnisse, wie auch in unserer eigenen Erziehungsanstrengung. Wenn wir uns das deutlich machen, der Eigentliche, der mein Leben hält und das Leben meiner Eltern, egal wie sie mit mir umgegangen sind, und die auch das Leben meiner Kinder in der Hand hält und zu einem barmherzigen und guten Ziel führen wird, ich wiederhole mich, da können wir echt zu einem inneren Frieden finden. Wenn wir das feststellen, Gott ist es, der Geschichte schreibt, mit uns, durch uns, an unseren Kindern, mit unseren Familien. Und ich freue mich, diese Entdeckung gemacht zu haben und euch weitergeben zu können. Es ist nicht egal, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Nicht, dass ihr jetzt wirklich dieses Laissez-faire macht und praktiziert und sagt, der Herrgott, der wird das schon richten. Da nimmt er uns auch in unsere Verantwortung. Aber der Letztverantwortliche, der unser Leben und das Leben unserer Kinder in der Hand hat, ist unser himmlischer Papa, der gute Gedanken mit uns hat. Ich habe in der Statistik gelesen, fast jeder, der mehr als ein Kind hat, erwählt sich ein Lieblingskind. Das ist nicht unbedingt bewusst oder in den wenigsten Fällen wirklich bewusst, sondern das ist, du hast es eben schon mal anklingen lassen, Gabi, manchmal auch dem Verhalten der Person, dem Wesen des einzelnen Kindes geschuldet. Manches Kind hat ein Defizit und man wendet sich ihm besonders zu. Und das erleben die anderen Kinder natürlich als eine Abwendung von ihnen. Man macht es unbewusst. Aber man kann reflektieren. Man kann sich bewusst machen, was ich da tue, ob das für die anderen heilsam ist und gut. Und wenn man erkennt, dass es oder von den Kindern sogar gespiegelt bekommt, du vernachlässigst mich, dann sollten wir tunlichst darauf hören und unsere Blickrichtung auf unsere gesamte Kinderschar ändern und unser Verständnis und unsere Zuwendung auf möglichst alle gleichmäßig verteilen. Ich habe das in meiner Kindheit erlebt. Meine Mutter hat das ganz stark exerziert. Die hat sehr darauf geachtet, dass wir Weihnachten alle für genau den gleichen Betrag unsere Geschenke bekommen haben. Und die hat da Quittungen gesammelt und dann hat sie die alle addiert und in bar ausbezahlt, wenn irgendwo tatsächlich irgendwelche Unterschiede waren. Astrein. Da konntest du dann so sehen, dass du möglichst wenige Geschenke forderst, damit hinterher mehr Geld übrig blieb. Ne? Spaß beiseite. Nochmal zurück zu diesem inneren Frieden. Das ist das, was ich uns wünsche. Frieden. Frieden mit unserer eigenen Erziehung, mit unserer Erziehungsmethode, indem wir dies eine erkennen. Unser Papa im Himmel hält die Fäden in der Hand. Unsere Eltern, uns selbst und auch unsere Kinder. Amen.